Vertraulich, der Videopodcast aus der Bild-Politik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen. Immer live, das Thema des Tages in 15 Minuten. Heute Entlastungen für Pendler und Gastronomen. Wird das Leben jetzt günstiger? Es ist Donnerstag, der 4. Dezember. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bild-Politik-Chefautor Peter Thiede. Hallo Peter.
Tag Thomas.
Peter, wer hätte das gedacht? Die schwarz-rote Koalition hat heute ohne großen lauten Streit und Knall eine Reform durch den Bundestag bekommen. Steuerentlastung für Berufspendler und Gastronomen und noch ein paar andere Sachen, die da gleich mit reingepackt wird, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Überraschung?
Nö. Da herrschte weitgehend Einigkeit. Das sind so Sachen, also wenn sie sich darauf nicht mal mehr hätten einigen können, dann gute Nacht, Marie. Also sagen wir, die Gastrosteuer geht, also die Mehrwertsteuer in der Gastronomie geht runter auf 7%, jedenfalls fürs Essen, nicht für Getränke.
Hatten wir in der Corona-Zeit ja auch normal und jetzt dauerhaft. Und
das kommt jetzt dauerhaft, 7% dann runter. Die Frage ist, ob es bei den Verbrauchern ankommt. Den Gastronomen auf jeden Fall wird das helfen. Die haben wirklich schwere Zeiten hinter sich und noch schwierige vor uns.
Wir haben Gastronomen gefragt und zwar ob wer jetzt darauf hofft, dass das Schnitzel wirklich billiger wird, weil die Umsatzsteuer sinkt, ob da tatsächlich die Hoffnung zu Recht besteht, da haben wir einen Gastronomen aus Münster gefragt.
Im Großen und Ganzen muss man dann tatsächlich sagen, die Kostensteigerungen werden fast von der Mehrwertsteuersenkung aufgefressen. Unsere Unternehmen kriegen da vielleicht nochmal Luft für 1 bis 2 Jahre, aber letzten Endes ist das eine Hilfestellung für die Unternehmen und nicht für die Endverbraucher. Das ist auch damals in der Corona-Zeit vielleicht schon mal fehlinterpretiert worden, aber damit sollen die Gastronomen unterstützt werden und nicht die Verbraucher. Wir haben tatsächlich Kollegen, die kurz davor sind, ihre Läden abzuschließen. Wir haben in diesem Jahr eine Insolvenzmenge gehabt, die wir so in den vorherigen Jahren noch nicht gekannt haben und das wird wahrscheinlich dann auch so weitergehen, wenn wir da nicht irgendwo einen Lösungsansatz finden, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung, um die Unternehmer und die Gastronomen zu entlasten. Wir sind die einzige Branche in Deutschland, ich kenne bis jetzt keine andere, die ihre Ware mit 7% Mehrwertsteuer einkauft und mit 19% Mehrwertsteuer verkaufen muss. Wir haben jetzt jahrelang dafür gekämpft, in der Corona-Zeit hatten wir es dann kurze Zeit mal so weit, aber wir haben schon einen Aufschlag von 12% von Wareneinkauf, wir legen das nackte Stück Fleisch auf den Teller von 12% und das ist einfach nicht fair, wenn wir dann im Prinzip auch mit 19% einkaufen und mit 19% verkaufen, würde die ganze Sache anders aussehen, aber dadurch, dass wir halt im Prinzip schon eine Mehrwertsteuerdifferenz von 12% haben, ist das hoffentlich jetzt auch mal eine Erkenntnis, die in der aktuellen Bundesregierung gereift ist, dass das so nicht funktionieren kann, weil wie gesagt, wir sind die einzige Branche in ganz Deutschland, bei der das der Fall ist. Zusätzlich kommt natürlich diese Außerhausproblematik dazu, dass Außerhausspeisen momentan mit 7% versteuert werden, Inhouse-Speisen mit 19%. Im Sinne der Nachhaltigkeit sehen wir Gastronomen das eigentlich nicht.
Da wird eigentlich nur ein Irrsinn beseitigt. Mir hat mein Gastronomen, kennen ein paar, gesagt, es ist so eine Carpaccio-Steuer. Also du kaufst Carpaccio, rohes Fleisch, ne? Also was er gesagt hat, du kaufst es ein und verarbeitest es gar nicht weiter. Also da wird ja nicht mal gebraten oder gebrutzelt, da wird nur umgepackt, also aus- und umgepackt. Dann wird es schon 12% teurer und es ist in der Tat so, dass in der Gastrobranche steht uns eine Pleitewelle bevor. Selbst in so Touristenhochburgen wie Berlin knallen die Kneipen weg und die Wirte kriegen ihre Restaurants auch nicht mehr weiterverkauft.
Also die Kunden müssen nicht sauer sein auf die Gastronomen, dass sie diese
Geschenke nicht weitergeben. Salat ist teilweise um 200% teurer geworden. Also wie sollen die das noch weitergeben? Das ist fast nicht möglich. Dann kommen die Energiekosten kommen mit dazu. Das ist eine Entlastung für die Gastronomen. Mag draufstehen, was will. Beim Kunden wird nicht viel ankommen, aber ich rate jedem einfach mal ein Auge zuzudrücken und zu sagen, okay, vielleicht überlebt mein Wirt ein bisschen länger.
Mhm. Zweiter großer Punkt, der die Verbraucher betrifft, ist die Pendlerpauschale. Die wird von 30 auf 38 Cent für die ersten 20 Kilometer erhöht.
Bringt übrigens 1,14 Milliarden an Mindereinnahmen, heißt Mindereinnahmen für den Staat, heißt 1,14 Milliarden Euro bleiben zusätzlich bei uns, den Pendlern.
Ja, das sind ungefähr 20 Millionen in Deutschland. Es geht nicht nur um die mit dem Auto pendeln, sondern Bus, auch die, Bahn, die zu Fuß gehen, Bus, Bahn, Fahrrad. Das gilt für alle. So die Durchschnittsstrecke pendeln in Deutschland ist 17,2 Kilometer, ein Weg zur Arbeit. Das betrifft also die meisten Pendler und das ist so eine Ersparnis durch die Neuregelung von rund 300 Euro pro Jahr.
Ja, das ist für viele wirklich wichtig. Ich meine, Benzin wird auch nicht nur billiger, auch oft teurer. Wer mit dem E-Auto fährt, da wird es auch teurer. Die Bahn ist auch nicht billiger geworden. Völlig okay, sind Geschenke. Die Frage ist immer, ob man sich das leisten kann. Ich finde, das muss man sich als Staat leisten können. Man muss woanders sparen. Was mich freut, ist tatsächlich, dass zum Beispiel Trainer, Übungsleiter, die dürfen ein bisschen mehr steuerfrei dazu kriegen. Das sind 10% mehr. Und dann gibt's einen Mogel, dann haben sie da was reingemogelt. Also immer, wenn was Schönes von der Politik kommt, guck genau hin und guck doch mal ins Kleingedruckte und siehe da, was finden wir da? Wer deutsche Parteien richtig toll findet und sagt, Leute, ihr macht euren Job so gut oder ich möchte, dass ihr es besser macht, ich gebe euch Geld, der darf mehr Parteispenden von der Steuer absetzen und zwar gleich das Doppelte. Also der Trainer kann 10% mehr verdienen, aber die Parteien dürfen, den Parteien darf man jetzt als Ehepaar zum Beispiel 6.600 Euro steuerfrei rüberschieben, vorher waren es 3.300. Also da haben sich die Parteien auch selbst immer noch was Gutes getan, um es höflich auszudrücken.
Das ganze Steuerentlastungspaket, sind noch ein paar andere Punkte drin, auch geht auch Ehrenamtspauschalen und so.
Das sind die Trainer, ja.
Das umfasst jährlich 5 Milliarden Euro, das sind also Steuereinnahmen, die dem Bund zur Hälfte und zur anderen Hälfte aber auch den Ländern entgehen. Und die müssen noch zustimmen im Bundesrat diesem ganzen Paket, die sind richtig auf der Zinne. Denn Sie sagen, in Berlin denkt man sich immer die schönen Reformen aus, aber bezahlen müssen wir sie dann am Ende auch mit. Da haben wir mal einen Otto. Lass mal hören, was der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Alexander Schweizer, sagt. Das ist der SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz.
Dass wir natürlich wünschen, dass der Bund seinen Aufgaben nachkommt, aber sich nicht vor allem darauf beschränkt, Vorschläge zu machen und die Unterstützung der Länder vorauszusetzen, ohne dass wir uns dann auch jeweils klar darüber sind, dass das nicht einfach für lau zu bekommen ist. Wer bestellt, der bezahlt. Dieses Prinzip muss gelten, muss stärker gelten als bisher. Wir haben es sehr vornehm ausgedrückt im Koalitionsvertrag und dort nennen wir es, wir brauchen eine Veranlassungskonnexität. Aber letztendlich geht es um nichts anderes. Wenn der Bund gute Ideen hat und wir sie gerne unterstützen möchten, können wir sie dann gut unterstützen in Zukunft, wenn wir wissen auch, was da an finanziellen Folgen für Länder und Kommunen auf uns zukommt. Und wir haben diese Folgen auch gemeinsam schon identifiziert und sie werden auch geschultert.
Ja, sag mal, ist mir total Banane. Also, soll sich die Politik einigen? Setzt euch zusammen. Einigt euch zwischen Bund und Ländern. Klar hat er auch recht. Er hat auch recht. Er hat nicht nur recht, aber er hat auch recht. Die Bürgermeister klangen ähnlich, aber die Bürgermeister klagen doch zu Recht, weil die kriegen es vom Bund und von den Ländern runter durchgereicht. Aber als Bürger, als Steuerzahler sage ich, ist mir total Wumpe, wie ihr euch das aufteilt. Wichtig ist, es sinken ein paar Steuern oder ich kann mehr von der Steuer absetzen. Das ist was Gutes. Regelt das. Und lasst mich damit in Ruhe mit eurem Politik.
Man hat diesen Streit auch, heute war wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz, man hat diesen Streit jetzt aufs nächste Jahr erstmal vertagt. Der Kanzler Friedrich Merz war auch da. Zum einen, weil keine Lösung in Sicht war, aber vielleicht wollte man den streitgeplagten Kanzler ja auch einfach mal ein bisschen schonen.
Ja, also Schonung kann er gebrauchen, aber verdient halt, hat er sie halt nicht. Also, und das ist im Preis drin, Augen auf bei der Berufswahl. Wer Kanzler wird, hat auch einen Haufen Ärger und Streit an der Backe. Friedrich Merz hat davon eine ganze Menge, schon sehr früh.
8 Ministerpräsidenten stellen CDU und CSU derzeit. Kann der Kanzler sich auf deren Unterstützung voll verlassen?
Die Frage ist, wo? Also als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, wenn es um das Land geht, dann kann er sich, wenn man sich einigermaßen mit dem Ministerpräsidenten unterhält und jetzt nicht totaler Fiesling gegenüber den Bundesländern ist, was man als Kanzler niemals sein sollte, dann kann er sich auf die als Ministerpräsidenten verlassen. Andere Frage ist, kann er sich in der Partei auf die alle verlassen? Nö, natürlich nicht. Da zählt immer die Stimmung, die im Land ist. Performt der Kanzler, ist er der Freund der Ministerpräsidenten und aller Mitglieder. Performt der Kanzler nicht, gibt's eine Krise, dann gibt's Absetzbewegungen. Und da haben wir die ersten. Also wir haben jetzt den großen Rentenstreit.
Das sind ja immer die Ministerpräsidenten, sind ja auch mächtig und bringen sich ja letztendlich auch in Stellung, auch immer als potenzielle selber Kanzlerkandidaten.
Dann nehmen wir doch mal beim Namen Henrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen.
Genau der.
So, der Mann ist ein Parteifreund. Freund in so dicken Tüdelchen von Friedrich Merz. Natürlich unterstützt er diesen Kanzler. Natürlich hat er Friedrich Merz im Wahlkampf unterstützt. Alles andere wäre auch parteischädigendes Verhalten.
Merz kommt ja auch aus Nordrhein-Westfalen.
Und unterstützt er ihn noch immer, Da würde ich mal ein ganz dickes Fragezeichen hintermachen. Bestes Beispiel, der Streit um Bärbel Bas, um unsere heißgeliebte Arbeitsministerin und die SPD-Chefin, die sich ja jetzt vor den Jusos am Wochenende mit den Arbeitgebern angelegt hat und die quasi zu Feinden erklärt hat. Merz hat das vor der Bundestagsfraktion als vollkommen inakzeptabel bezeichnet, was Frau Bas da vom Stapel gelassen hat. Als das ist gerade mal so bekannt geworden. Also wir haben darüber berichtet. Und was macht Herr Wüst? Er verteidigt öffentlich Frau Baas. Daran sieht man schon mal Absetzbewegung. Schauen wir mal nach Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat Wahlkampf. Er wird im nächsten Jahr gewählt, regiert von den Grünen. Da gibt es einen Spitzenkandidaten, Manuel Hagel. Der hat die allerbesten Chancen, dort die Mehrheit zu holen und der nächste Ministerpräsident zu werden. Allerdings schrumpft sein Vorsprung. Das liegt nicht nur an dem Gegenkandidaten, an Cem Özdemir von den Grünen. Das liegt auch an der Stimmung, die aus Berlin kommt. Also permanente Krisenberichterstattung aus Berlin nutzt in einem Wahlkampf nicht sonderlich, wenn du aus der Kanzlerpartei bist. Manuel Hagel hat die Rentenrebellen in der Union offen unterstützt. Manuel Hagel droht intern relativ offen damit, wenn der Kanzler seinen Kurs nicht ändert. Wenn in Berlin nicht andere Politik gemacht wird, dann wird er einen Wahlkampf zumindest ohne, vielleicht sogar gegen Friedrich Merz führen. Da sieht man also, so Unterstützung ist immer stimmungsabhängig. Performst du, hast du Unterstützung, kriegst du den Applaus, performst du nicht, setzt eine Absetzbewegung ein.
Wie sieht's in Berlin aus? Also Jens Spahn, Carsten Lennemann, der Generalsekretär, Thorsten Frey, selbst Lars Klingbeil ist ja auch ein Partner in Crime.
Ja, schauen wir uns mal Jens Spahn an. Also dem hat der Kanzler noch nie wirklich über den Weg getraut. Es gibt nicht viele, die ihm trauen, weil Jens Spahn, also sagt man immer so, stell ihn auf den Maulwurfshügel und der macht einen Feldherrnhügel draus. Und zwar seine Machtbasis. Also Jens Spahn ist unglaublich talentiert. Der ist unglaublich gut darin, Macht zu organisieren für sich selbst. Und er ist jetzt, also als parteipolitischer Altruist ist er nicht verschrien, sagen wir es mal so. Also der guckt schon sehr auch auf sich selbst. Dem konnte Merz nie volltrauen, deswegen hat er ihn noch nie ins Kabinett geholt. Er hat ihn zum Fraktionschef gemacht. Da muss Jens Spahn jetzt nach allem, was man hört, echt um sein Überleben kämpfen. Und man weiß nicht, was er macht, wenn er merkt, dass er weg soll.
Okay, dem kann er nicht zu 100% trauen, Carsten Lindemann.
Wieder, das ist eher noch weniger gewohnt. Carsten Lindemann, sein General, der ist natürlich angefressen, der wollte eigentlich Arbeits- und Wirtschaftsminister werden, wollte die Rente regeln, alles Mögliche, ist am Ende leer ausgegangen, auch weil die SPD dann das Sozialministerium bekommen hat, ist ein wirklich treuer Generalsekretär. Der würde den Kanzler niemals in die Pfanne hauen. Das macht Carsten Lindemann nicht, das ist bei dem nicht angelegt. Die große Frage ist, würde er ihn rausholen, also würde er ihn aktiv retten? Weiß man nicht, man hört, also die Auftritte, die hat, sind auffallend leise. Wenn er welche hat, öffentlich, dann wie neulich, als er ein Buch vorgestellt hat, dann kritisiert er offen schon mal die Rentenkommission als eigentlich ein Witz. Also Carsten Lindemann guckt sich das ein bisschen an, unterstützt den Kanzler, holt er ihn aus der Pfanne raus, wenn das fett heiß ist, weiß ich nicht.
Und wir reden jetzt über seine wirklich wichtigsten Vertrauensleute, auf die er sich verlassen kann. Thorsten Frey, Chef des Kanzleramts.
Also nochmal, aber der Lindemann würde ihn nie in die Pfanne hauen. Macht er nicht. Thorsten Frey, auf den kann er voll zählen. Den hat er zum Chef des Kanzleramtes gemacht. Es war allerdings ein Fehler, wie sich jetzt zeigt. Weil das ist eine Mega-Behörde, da musst du echt eine Regierungsbehörde leiten. Das klappt nicht so doll. Das erinnert ein bisschen an frühe Zeiten Gerhard Schröder. Der ist damals mit einem Bodo Hombach als Kanzleramtschef ins Kanzleramt eingezogen und musste den nach ein paar Monaten austauschen. Mhm. Hat damals Frank-Walter Steinmeier geholt. Einen, wie Schröder den immer nannte, den heutigen Bundespräsidenten, mein Machmal. Also der hat's erledigt. Der hat den Betrieb am Laufen gehalten, der hat sich gekümmert und der konnte das. Das konnte er. So ein Machmal fehlt ihm. Da müsste er sich eigentlich jetzt jemanden holen. Thorsten Frey müsste er normalerweise in die Fraktion schicken als Fraktionschef, als Machmal und Organisiermal. So, dann sind wir schon bei Lars Klingbeil, der SPD-Chef. Der ist enorm wichtig in diesem Machtgefüge oder wäre es. Ist leider Gottes in seiner eigenen Partei machtlos, ist damit für den Kanzler so eine Art, nützt nichts. Also, dass er den hat, das nützt ihm nichts. Er muss mit Bärbel Bas verhandeln. Das ist die starke Frau. Das ist alles ein bisschen schwierig. Und dann hast du noch Markus Söder. Und Markus Söder hat im März Kommunalwahlen in Bayern. Das ist für die CSU als Regionalpartei extrem wichtig. Und im Zweifel ist Markus Söder Bayern näher als Friedrich Merz in Berlin.
Ja, ich glaube, auf Markus Söder würde ich mich nicht unbedingt verlassen, wenn ich Bundeskanzler wäre. Bin ich aber nicht. Vertraulich.